60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Ich bin Jens Trocher und zu Gast bei Kunstvermittler Gerold Jahn. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Wir haben uns heute einen Künstler ausgesucht, beziehungsweise Bilder, der heißt Franz Hals. Und mir ging es vielleicht wie Ihnen, ich habe von Franz Hals ehrlich gesagt nicht so viel mitbekommen. Wie ist es bei dir, Gerold?
Ich kenne ihn viele Jahre schon, zumindest durch unsere zwei Bilder, an denen man immer vorbei geht, wenn man von Saal zu Saal geht bei den Niederländern. Da hängen in unserer Galerie Dresden in den Alten Meistern zwei Porträts. Ja, und damit hat sich schon beinahe erschöpft, auch bei mir. Ich habe immer gesagt, grundsätzlich niederländischer Maler, Porträtmaler, der aber auch eben Genrebilder gemalt hat, also Menschen bei der Arbeit oder im, ja, das ist so ungefähr, was ich dazu sagen konnte.
Franz Hals hat die beiden Porträts gemalt und zwar ungefähr in welcher Zeit?
1633, 1634.
Und bei Menschen, die sich gut mit dieser Malerei auskennen, mit der flämischen Malerei, wird es da vielleicht schon klingeln. Ja, der war so in der Hochzeit der Blütezeit der flämischen, der holländischen, der niederländischen Malerei. Und seine Porträts sehen irgendwie anders aus, also zumindest das, was ich sehe, auch dieser Herr, als andere Porträts. Warum ist das so?
Er hat eine unglaubliche Lebendigkeit in das Bild gebracht. Er hat es geschafft, die einfachsten der Einfachen zu malen und die reichsten von den Reichen. Und zwar in einer Form, in der er auch schon die Impressionisten beeinflusst hat. Also Van Gogh zum Beispiel war von seinen Bildern begeistert und da gibt es irgendwie ein Porträt. Wenn also Van Gogh gefragt wurde, an welches Bild erinnerst du dich eigentlich von diesen alten Meistern, von diesen Vorgängern deiner Kunst, dann hat er immer Franz Hals aufgerufen. Ich könnte das jetzt raussuchen, welches Bild das ist, aber damit will ich nur sagen, er hat einen schnellen Pinsel gehabt, er hat eine völlig neue Technik umgesetzt, für auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen können, und die Lebendigkeit und den Stolz und die Aufbruchsstimmung einer ganzen Nation auch dargestellt.
Du hast mir verraten vorher, du hast versucht herauszufinden, wer die dargestellten Menschen auf diesen Porträts sind.
Ja, wohlgemerkt, sie hängen bei uns in den Alten Meistern. Ehrlich gesagt, wir in Dresden haben da nur eine kleine, wirklich eine ganz kleine Sammlung, nämlich zwei Porträts, die noch dazu auch vom Maß her sehr klein sind, nämlich 24,5 mal 19,5 Zentimeter, um sich das nur vorstellen zu können. Sie sind recht unscheinbar. Die großen Bilder des Franz Hals, auch im wahrsten Sinne des Wortes, kann man woanders finden. Diese beiden Bilder entstanden 1633, vielleicht auch 34, in unserer Galerie nur als Porträt von einem Mann und Porträt von einem Mann oder von einem Herrn dargestellt. Wenn man etwas näher forscht, dann kommt man auf die Namen der beiden Dargestellten, und zwar ein gewisser Albert Nachtglas und ein gewisser Klaas Nachtglas. Nachtglas, also der etwas ungewöhnliche Familienname. Ich habe versucht herauszufinden, wer die beiden gewesen sein könnten. Sie sind ja hier dargestellt so wie eine Art Offizier mit einer Art Uniform auch. Der eine in schwarz, der andere in so gelblich-bräunlicher, hellerer Uniform. Beide mit so einem Seidenkragen gestickt auf der Schulter bzw. um den Hals. Nachtglas. Der Name kommt einem ungewöhnlich vor, ist aber wohl recht häufig zu finden in Amsterdam und Harlem, jedenfalls nach alten Kirchenbüchern und so weiter. Aber wohlgemerkt, ich bin nicht wirklich zum Ergebnis gekommen, wer die beiden gewesen sein mögen.
Vielleicht waren es ja Optiker.
Optiker, die das Nachtglas erfunden haben.
Zum Beispiel. Aber lass uns mal auf Franz Hals noch ein bisschen näher eingehen oder ihn näher kennenlernen. Wo ist er geboren? Wo ist er aufgewachsen? Wie ist er aufgewachsen?
Also geboren in den südlichen Niederlanden. Den meisten, denke ich, ist die Geschichte bekannt. Es gibt ja das heutige Belgien und es gibt das heutige Königreich der Niederlande. Es gibt südlich die Provinz Flandern und es gibt nördlich dann Holland und eben andere Provinzen, die sich in einem langen, schweren Krieg damals unabhängig von den Spaniern machten, die nördlichen Provinzen. Unser Franz Hals wurde aber geboren in den südlichen Niederlanden, in der bekannten Stadt Antwerpen. Das ist die wahrscheinlichste Geburtsstätte. Antwerpen, es gibt auch andere Quellen mit irgendwie Mechelen, aber Antwerpen, das Jahr ist nicht ganz genau klar, aber 1582 oder 83. Ja, und in dieser Zeit, also in der Zeit der Befreiungskriege, gibt es dann im südlichen Bereich die katholische Kirche, beziehungsweise ist dann die katholische Kirche die bestimmende und es gibt viele Glaubensflüchtlinge, die versuchen in den Norden umzusiedeln, umzuziehen und dort Fuß zu fassen. Wobei das keine solche Flucht war über eine stark gesicherte Grenze. Man konnte nach Norden gehen und so ist zu erklären, dass also Tausende auch nach Haarlem kamen. Und auch Franz Hals dann eben wohl als Kind mit nach Haarlem kam und in Haarlem dann zu einem Maler wurde.
Jetzt habe ich ja gelernt in den vielen Gesprächen mit dir, dass man nicht einfach so Maler werden konnte oder sein Geld mit Malen verdienen konnte. Man musste Mitglied einer Gilde sein. War er das auch?
Ja, er hat also erstmal gelernt bei einem Maler Karl von Mander und war dann in der Lukas-Gilde. Ja, Lukas, der Schutzpatron der Maler, war dort wohl auch im Vorstand, also ist dann aufgestiegen in große Höhen, hat gemalt für eine sehr betuchte Klientel, aber dazu vielleicht später dann noch ein paar Worte. Ja, das ist, was ich dazu sagen kann auf deine Frage.
Franz Hals, ich hatte es schon gesagt, war mir gar nicht so bekannt. Was kennzeichnet ihn eigentlich? Also wofür ist er ja berühmt, dass er, wir hatten unlängst in Berlin eine große Ausstellung. Warum ist er bekannt und was ist das Besondere auch an seinen Bildern? Du hast ein Detail schon gesagt.
Ja, es ist die Lebendigkeit, es ist der Charakter des Dargestellten, eine fast magische Form, dass man den Menschen direkt vor sich fühlt, als ob er einen ansprechen würde. Er hat auch geschafft, gleichzeitig ein lächelndes Gesicht zu zeigen und dabei die dunklen Seiten des menschlichen Lebens. Also es gibt ja dieses rätselhafte Bild Malle Babbe, das zum ständigen Bestand der Kunstsammlung in Berlin gehört, der staatlichen Museen, der Gemäldegalerie. Malle Babbe, das ist also diese Alte, die wohl eine Trinkerin ist, mit der Eule auf der Schulter. Also er schafft es, sowohl Fröhlichkeit als auch die eher Traurigkeit oder dunkle Seite in den Bildern festzuhalten. Dann gibt es ein Bild zum Beispiel von einem gewissen Jasper Schade oder Schade. Das Bild hängt in Prag in der Nationalgalerie. Da zeigt sich ein eiteler, eingebildeter, überheblicher Pfau, dem das vielleicht selber gar nicht bewusst geworden ist, dass sein Charakter in dem Bild durch Franz Hals auf wundersame Art verdeutlicht wird. Man sieht aber, wenn du dem in die Augen schaust, dass der Mann sehr hochmütig ist. Ja, Jasper Schade hieß der. Der war also etwas überheblich, relativ betucht und lebte über seine Verhältnisse, wurde immer wieder von seinen Eltern wohl auch angeschrieben, dass er zu viel Geld ausgegeben habe für Kleidungsstücke und so weiter. Also der Maler Franz Hals war ein Magier der Darstellung des Charakters der Menschen.
Aber konnte er denn mit solchen Porträts Geld verdienen, wenn er so ehrlich war?
Ja, sicher hat er Geld verdient. Also, denn die meisten waren ja stolze Vertreter ihrer Nation. Sie waren Geschäftsleute, wie hier der Haidhusen, dieses Bild Wilhelm van Haidhusen. Das hängt in München in der alten Pinakothek, ein Ganzkörperporträt, mit dem Franz Hals sicher gut Geld verdient hat. Ja, ich denke, es waren stolze Bürger, stolze Geschäftsleute oder auch Ratsmitglieder. Und er hat ja sowohl in jüngeren Jahren als auch dann ganz zum Lebensende da größere Gruppenbildnisse geschaffen. In den jüngeren Jahren übrigens eher noch farbenfroh, später dann, ich möchte nicht sagen monochromatisch, aber dann schon sehr zurückhaltend. ja, die Vorsteherinnen des Armenhauses oder des Hospitals, wenn man mal nach Harlem fährt, im Franz-Hals-Museum, da kann man wandeln und diese Bilder betrachten. Es ist wirklich eine Freude, dort diese Bilder zu sehen. Er hat also eine sehr betuchte Klientel dargestellt und da sicher ordentlich auch Geld verdient.
Du hast gerade ein Bild erwähnt mit diesem seltsamen Titel Malle Babbe. Lass uns da noch ein bisschen genauer drauf gucken. Man sieht auf diesem Bild zwei Menschen, rechts eine Dame, links ein Herr, der Raucher, weil er hat irgendwie eine Pfeife in der Hand und es qualmt. Und dann liegen da Fische. Was ist das für eine Szenerie?
Da muss ich dich leider berichtigen. Das ist jetzt sehr interessant, denn was du gerade hier mich fragst, ist auch eine Malle Babbe, die man unlängst in Dresden bei unserer Stilllebensammlung, bei unserer Stilllebenausstellung ja, sehen konnte. Das ist aber kein Franz Hals. Das ist ein Follower, würden wir heute sagen, ein Nachfolger, von dem es ja viele gibt. Also, die richtige Malle Babbe hat eine Eule auf der Schulter, schaut etwas verschmitzt, grinsend in unser Gesicht, in unser Bild hinein oder aus unserem Bild hinaus in unser eigenes Augenfeld. Und diese Malle Babbe ist mit Sicherheit eine Frau aus einem Armenhaus in Harlem, wie ja der das Milieu dargestellt hat eben. Sie hat eine Eule auf der Schulter, damit als Zeichen, dass sie eine möglicherweise doch kluge Frau ist, obwohl sie zur absoluten Unterschicht gehört, und schaut verschmitzt und könnte sein, dass sie auch eben an ihrer Armut fast verzweifelt und trotzdem lächelt. Das ist also so eine Frage. Aber dieses Bild, was du hier kennst, das ist die Malle Babbe mit dem Raucher. Und da sind auch eben Dinge, die in Richtung Stillleben mit einer Rolle spielen, mit dem Fisch und so weiter. Daher die Ausstellung in Dresden. Das Bild gehört uns hier in Dresden, ist aber kein offizieller oder kein echter Franz Hals.
Ja Mensch, sie hätten sich aber auch mal neue Titel ausdenken können, diese Künstler. Also Malle Babbe, das Original, hängt natürlich in Berlin. Trotzdem, ich habe immer gedacht, damals hat man eher die gut situierten Herrschaften gemalt, die höhergestellten. Bei Franz Hals ist es anders.
Es ist auch anders. Also er ist aufgestiegen in der Lukasgilde nach ganz oben. Er hatte zu seinen Lebtagen ein ganz großes Ansehen. Er hatte gute Auftragslage. Er hat die Reichsten der Reichen gemalt, wie ich ja schon gesagt habe. Gleichzeitig aber auch, vielleicht auch umsonst, ich weiß es nicht, ohne bezahlt zu werden. Den Fischerjungen zum Beispiel, ein Bild, das in Antwerpen hängt. Das ist eines der großartigsten Kinderporträts seines Jahrhunderts, kann man sagen. Ein entwaffnendes Lächeln eines Kindes. Also ich empfehle mal jedem, den Fischerjungen aufzurufen. Einfach kann man ja mit einem Klick im Prinzip sich das Bild mal aufrufen. Ja, schaut die Augen an. Ja, schaut diesen Hauch eines Schattens in den Augen, irgendwie rätselhaft. Er lächelt, er ist froh und gleichzeitig so ein rätselhafter Schatten. Verschränkte Arme, ja, die trugen immer schwere Fischkörbe. Also das ist zum Beispiel ein Bild aus den einfachsten Schichten. Dann gibt's das Zigeunermädchen, das hängt im Louvre. Dann in Leipzig zum Beispiel, der wird offiziell als der Pökelhering bezeichnet. Der Pökelhering sieht so aus wie so ein farbiger Mann, der soll ein Schauspieler gewesen sein von einer Wandertruppe aus Britannien, glaube ich, aus England. Pökelhering, weil der hat auch eine über den Durst getrunken, weil der angeblich immer gepökelten Hering gegessen hat. Aber das ist vielleicht nur eine Legende. Also Zigeunermädchen, Fischerjunge, Lautenspieler, der Narr mit der Mandoline und eben Malle Babbe. Um jetzt den Kreis wieder zu schließen, man kann ja einfach mal nach Berlin fahren und sich das Original anschauen.
Was auffällt bei seinen Bildern, dass die Figuren ganz oft so ein verschmitztes Lächeln haben, denke ich mir, muss ein humorvoller Zeitgenosse gewesen sein.
Das war er gewiss. Also der Franz Hals war ein, vielleicht würde man heute sagen, ein totaler Kunde. Der hat also seine Malerkollegen in Erstaunen versetzt. Die haben mit großen Augen, mit offenen Mündern dagestanden. Der hat die Leinwand genommen und losgelegt. Also der hat einfach so ohne eine Skizze zu entwerfen da und beim Porträtmalen jemanden dreimal oder viermal zu einer Sitzung antreten zu lassen. Zack, zack, zack ging das bei dem los. Pastöser Auftrag, nass gemalt. Und dann ging das, hat er noch so ein bisschen die Feinheiten dann reingemalt. Jetzt muss der Pinsel noch vom Meister rein, soll er gesagt haben. Aber zurück zu dem totaler Kunde. Der hat also zack, zack sein Geld verdient. Hunderte Euro würden wir heute sagen. Und das gleichzeitig auch gleich wieder irgendwo auf rätselhafte Weise ist das Geld wieder im Dunkeln versickert, unter anderem in den zahlreichen Gasthöfen von Haarlem. Seine Auftraggeber übrigens waren oftmals auch aus der Bierbrauergilde reich gewordene Menschen. Der hätte sich ja zeitlebens auch umsonst Bier irgendwo trinken können. Der hat sein Geld einfach so durchgebracht. Ja, und jetzt erzähle ich mal eine interessante Anekdote dazu. Er hat im Gasthof gesessen, ein gewisser Anton van Dyck, seines Zeichens nun schon eingeladen zum König von England, um dort der offizielle englische Hofmaler zu werden, reist also ab aus den Niederlanden und ist in Haarlem noch darauf aus, mal diesen Franz Hals kennenzulernen. Weiß, wo der wohnt, geht dorthin, klopft dort, aber er ist nicht da. Es wird ihm gesagt, er ist in dem und dem Gasthof. Jetzt geht Anton van Dyck, der berühmte Mann, dorthin und ja, der Herr Franz Hals sitzt erstmal noch ein Stündchen oder zwei beim Bier und kommt einfach nicht raus. Und dann aber erwischt er ihn. Beide kennen sich übrigens vom Gesicht her noch nicht. Ja. Und da sagt dann Anton van Dyck hier, ich habe eigentlich viel Geld, wärst du mal so nett, mir ein Bild zu malen? Du bist doch hier der berühmte Porträtmaler. Und dann legt er los und das dauert nur eine halbe Stunde. Und das Bild von Anton van Dyck ist fertig. Das zeigt schon mal die hohe Reputation, das hohe Ansehen unseres Franz Hals, dass eben Anton van Dyck da hingeht. Übrigens, das ist keine dahergezogene oder ausgedachte Anekdote. Die wird von einem Experten der Niederlande, einem gewissen Arnold Hobraken, sehr für wahr eingestuft. Das Bild ist also fertig und Anton van Dyck sagt, könnte ich vielleicht auch mal so ein Bild malen von dir? Und da riecht der Franz Hals schon ein bisschen den Braten, gibt ihm eine nächste Leinwand und van Dyck beginnt zu malen. Und da sagt er dann eben, der Franz Hals, ja, das bist du, ne? Das bist du, Anton van Dyck, du bist mein Kollege. Und dann klopfen sich auf die Schultern. Und jetzt kommt das Interessante, der Anton van Dyck zahlt also an Franz Hals mehrere Münzen und gibt auch noch den umstehenden Kindern Münzen. Und die werden von Franz Hals sofort von den Kindern, von seinen Kindern eingesammelt und dann verschwindet er wieder im Gasthof. Schöne Geschichte, ne?
Absolut. Du hast gerade die Malweise schon erwähnt. Was ist daran so ungewöhnlich, dass das so schnell geht?
Ja, seine Technik ist völlig neu, überhaupt neu in der Geschichte der niederländischen Malerei. Er hat den schnellen, dynamischen Pinsel. Das ist also eine Auftrag pastös, ja, also da wird nicht irgendwie groß lange vorgearbeitet, pastös und nass. Und ja, der ist einer der wenigen, jetzt wenn du den Inhalt der Bilder siehst, mit lächelnden Gesichtern. Ja, vergleichen wir einmal einige andere Bilder. Bei Jakob Jordans gibt es noch einen lächelnden Diogenes und bei Rembrandt seine Saskia, die dieses Lächeln da hat, das Saskia mit dem Hut. Aber die meisten also haben eher ein ernstes Gesicht damals gemalt. Jeder, auch die Unbekannten, auch unsere beiden unbekannten Männer hier, haben also sind ein absolutes Individuum. Ja, er malt auch soziale Randtypen.
Die Bilder von Franz Hals sind auf der ganzen Welt verstreut. Du hast schon gesagt, in den Niederlanden gibt's viele. In Berlin war eine große Ausstellung. Und darunter ist noch eins, ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Nachtwache von Rembrandt. Es hat aber einen sehr lustigen Titel.
Ja, die magere Kompanie. Darauf spielst du bestimmt jetzt oder ja, darauf spielst du an. Die magere Kompanie ist eigentlich der lustigste Titel eines Bildes von ihm. Und das hat auch eine interessante Hintergrundgeschichte. Dieses Bild gehört dem Rijksmuseum in Amsterdam, ist jetzt zum ersten Mal überhaupt ausgeliehen worden in der Geschichte. Und war also zu sehen in London, dann in Amsterdam und in der Berliner Ausstellung. Der Meister des Augenblicks übrigens, das ist ganz gut gewählt, dieser Titel, denn Franz Hals war ein Meister des Augenblicks. Tja, und die magere Kompanie entstand in den Jahren 1633 bis 37. Das heißt, das ist genau die Zeit unserer beiden Porträts hier. Wobei die beiden Männer nicht zu dieser sogenannten Kompanie gehören, so eine Art Schützengesellschaft aus Amsterdam. Und da gab es also ein Hin und Her. Denn wir wissen ja, dass Franz Hals in Haarlem wohnte. Das fährst du heute in ein paar Minuten mit der S-Bahn rüber nach Amsterdam. Aber damals natürlich eine gewisse Distanz. Und Herr Franz Hals hatte ja eine so gute Auftragslage, dass er mit diesen Auftraggebern dort diskutierte hin und her. Er hat dann gesagt, na kommt mal immer einzeln zu mir in mein Haarlemer Studio, in mein Atelier. Und ich nehme dann euer Gesicht auf und mal den Rest dann drumherum und so weiter. Und die hatten aber keine Lust, nach Haarlem rüber zu reisen. Und Herr Hals hatte auch keine Lust, nach Amsterdam zu reisen. Obwohl man dann versuchte, mit dem Geld noch so ein bisschen zu verhandeln, hat dann schließlich ein anderer Maler das Bild vollendet. Aber das erklärt noch nicht den Namen, die magere Kompanie. Das zeigt ein bisschen was von seinem ungewöhnlichen Geschäftssinn. Das Bild hat ja eine gewisse Fläche. Der linke, der Standartenhalter, ist der am besten dargestellte. Der ist wirklich sehr, sehr akkurat ausgeführt und sehr aufwendig. Damit wollte Franz Hals wahrscheinlich die Auftraggeber erstmal von seinem Können überzeugen. Dann hatte er sie in der Tasche und hat dann quasi die Fläche des Bildes je nachdem verkauft. Das heißt, für ein bisschen Geld konntest du ein bisschen und deswegen sind etliche sehr mager. Die Proportionen stimmen zwar, aber die sind sehr dünne. Das heißt, er hat die ganzen Personen dort untergebracht. Meistens sind sie sehr dünne. Das sind die, die etwas weniger bezahlt haben. Und daher soll der Name zumindest die magere Kompanie kommen.
Eine wunderbare Geschichte. Franz Hals ging es wie vielen Malern seiner Zeit. Er wurde dann irgendwann vergessen. Aber dann, du wirst die genaue Zeit wissen, wurde er wiederentdeckt. Was war das Besondere dann an der Malerei? Wer hat ihn gefunden und warum?
Also um 1800 herum kann man sich vorstellen, kennt in Europa kein Mensch Franz Hals. Vielleicht ein paar Leute in Haarlem oder überhaupt in den Niederlanden, aber das sagte hier in Dresden keinem was, obwohl es ja schon unsere Gemäldegalerie damals gab. Also sagen wir mal ein paar Experten vielleicht. Dann gab es Mitte des 19. Jahrhunderts einen französischen Journalisten und Kunstkritiker. Der Mann hieß Théophile Thoré-Bürger. Und dieser Mann hat das große Verdienst der Wiederentdeckung von Vermeer van Delft, also das Mädchen mit dem Perlenohrring, und hier unseres Franz Hals. Das ist auch im Zusammenhang mit dem Impressionismus zu sehen, denn Franz Hals war ja nicht so ein klassischer alter Meister, sondern eben schon auch mit seiner neuen Maltechnik interessant jetzt und vor allem eben, dass er einfachste Schichten dargestellt hat und eben ja, Porträtmaler und so weiter. Und dieser Thoré-Bürger also hat viele seiner Werke dann erstmal beschrieben, publiziert und dann kommt unser Wilhelm von Bode aus Berlin, aus Deutschland. Das Bode-Museum kennt man ja. Und er schreibt dann eine Schrift Franz Hals und seine Schule. Dann in unseren Zeiten schon, so fast 100 Jahre später, um 1960, gibt es also dann eine Schrift und eine Ausstellung zu den großen Malern der Niederlande, Rembrandt, Vermeer und Franz Hals, den man dann in diese eine Gruppe mit einordnet. Und eigentlich erst in unseren Tagen, als wir quasi junge Leute sind, um 1990 herum, 89, 90, gibt es eine erste große Ausstellung und die macht diesen Wegbereiter des Impressionismus erstmal wieder bekannt. Diese eine große Ausstellung in Haarlem und in Washington war die, genau. Und dann machen wir einen großen Sprung in unsere Tage eben, 2024 London National Gallery, dann Rijksmuseum in Amsterdam und Berlin, staatliche Kunstsammlung, diese Ausstellung der Meister des Augenblicks. Und damit kann man sagen, es ist kein Wunder, dass viele diesen Franz Hals gar nicht so besonders kennen, aber es lohnt sich absolut, den mal zu besuchen in den verschiedenen Museen.
Da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht ganz so ein Banause bin. Vielen Dank, Gerold.
Sehr gerne geschehen.
Lassen Sie sich von Franz Hals verzaubern, wenn Sie mal irgendwo die Gelegenheit haben, ein paar Werke von ihm zu sehen. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.